Die Welt ist voller Denkmäler. Wofür sind Denkmäler da? Denkmäler sagen doch Denkmal, oder? Denkmäler sagen, wir sollen an etwas denken, was durch so ein Denkmal dargestellt wird. Hier haben wir ein Denkmal aus dem ehemaligen KZ Buchenwald. Ein KZ, in dem die Häftlinge sich am Ende selbst befreit haben. Im April 1945. Warum brauchen wir Denkmäler? Scheinbar sind wir so vergesslich, dass wir solche Denkmäler brauchen, die uns an etwas erinnern. Aber wenn wir so ein Denkmal sehen, dann so beeindruckend dieses Denkmal vom künstlerischen Standpunkt her ist, es ist nicht die Kunst, die hier zählt, sondern es ist das, was hinter dem Denkmal steht. Also wenn jemand einem Denkmal Respekt zollt, was drückt er damit aus? Er drückt Respekt für die Sache aus, die durch das Denkmal dargestellt wird, oder? Und wenn irgendwelche Neonazis sich daran machen, zum Beispiel ein jüdisches Denkmal zu beschmieren, was drücken sie damit aus? Gefällt dir nur der Stein nicht? Nein. Sie drücken damit Verachtung aus für das, wofür dieses Denkmal steht. Wir haben nicht nur Denkmäler in dieser Form, wir haben auch Flaggen. Flaggen sind auch kleine Denkmäler. Jede Fahne drückt die Identität eines Landes aus. Und wenn jemand der Fahne seines Landes Respekt zollt, dann tut er das, um dem Land, was durch diese Fahne repräsentiert wird, Respekt zu bringen. Aber auf der anderen Seite, was drückt jemand aus, und wir sehen solche Bilder immer wieder mal in den Nachrichten, was drückt jemand aus, wenn jemand eine Fahne verbrennt? Ja, Hass für das Land, das durch diese Fahne dargestellt wird. Wenn ich mich auf den Weg machen würde nach Paris und ich würde vor dem Eiffelturm mein Jackett ausziehen und darauf herumtreten, dann würden die Franzosen sagen, naja, ganz normal ist das nicht. Aber was würden sie mit mir machen, wenn ich das Gleiche mit der französischen Flagge täte, vor dem Eiffelturm? Sie würden mich ins Gefängnis bringen, weil diese Tatsache würde Verachtung ihrer Nation gegenüber zum Ausdruck bringen. Wir müssen verstehen, dass Denkmäler immer für etwas stehen und wie wir uns stellen zu Denkmälern, hat etwas damit zu tun, ob wir die Sache hinter dem Denkmal, die dargestellt wird, respektieren oder nicht. Aber es gibt nicht nur Denkmäler, die man anfassen kann, es gibt auch kleine Denkmäler in unserem Terminkalender. Welche Bedeutung hat für Sie der 11. Oktober? Eine große Bedeutung. Warum? Das war nicht, ne, das war der 11.9. Ich rede vom 11. Oktober. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie? Und ich würde behaupten, wahrscheinlich keine besondere Bedeutung. Welche Bedeutung hat dieser Tag für mich? Es ist unser Hochzeitstag. Und das ist der Punkt. Warum ist der 11., passt leider jetzt nicht vom Bild her, warum ist der 11. Oktober für mich wichtig? Weil eine Beziehung dahinter steht. Und warum ist zum Beispiel der 23.2. für mich wichtig? Ist das der Geburtstag meiner Frau? Können Sie aufschreiben und die Blumen schicken? Warum sind die Geburtstage meiner Kinder für mich wichtig? Weil ich eine Beziehung zu ihnen habe. Und noch etwas. Wenn ich eine Beziehung habe, ich liebe meine Frau, wenn meiner Frau etwas wichtig ist und ich liebe sie, dann wird es mir wichtig, oder? Wenn meiner Frau etwas wichtig ist, dann ist es mir wichtig. Und mal eine Frage an die verheirateten Frauen unter uns. Wie geht es Ihnen, wenn Ihr Mann ständig den Hochzeitstag vergisst? Welche Botschaft drückt das aus? Ja, Sie müssen nicht antworten. Nur zum Nachdenken. Aber der Punkt ist der, wie wir auf solche Tage eingehen, drückt etwas über unsere Einstellung aus zu der Sache, die dargestellt wird durch diesen Tag. Wenn ich ständig meinen Hochzeitstag vergesse, dann könnte das auf ein schwerwiegendes Problem deuten. Also entweder auf starke Vergesslichkeit oder auf ein Beziehungsproblem. In der Bibel finden wir auch Denkmäler. Also Dinge, die uns an etwas Größeres erinnern sollten. Wir hatten am letzten Mittwoch schon über dieses Heiligtum gesprochen. Bei dem Volk Israel. Dieses Heiligtum, das alles darstellen sollte, was Jesus für uns getan hat, was er heute tut und was er tun wird. Also dieses Heiligtum, haben wir gesehen, drückt jede Phase, jeden Aspekt des Evangeliums aus. Jetzt war es Gott wichtig, wie die Israeliten mit diesem Heiligtum umgehen. War es ihnen wichtig? Ob sie den Zaun stehen lassen oder ihn einreißen? Ob sie zu den Feiertagen, die es gab an dieser Stiftshütte, erscheinen oder nicht? War es Gott wichtig? Warum war es Gott wichtig? Weil es Gott um die Beziehung geht. Die Beziehung zu den Menschen. Gott hat dieses Heiligtum aufgebaut, damit die Menschen immer wieder daran denken, was er für ihre Errettung tun wird. Das war Altes Testament. Und im Neuen Testament haben wir zum Beispiel die Taufe. Die Taufe, die uns erinnert daran, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Was drückt ein Mensch aus, wenn er sich taufen lässt? Ja, die Taufe ist nur ein Symbol, richtig. Aber was drückt sie aus? Sie drückt wiederum Beziehung zu Gott aus, Hingabe. Und wenn Menschen sich taufen lassen, dann bekennen sie sich damit zu Jesus. Es ist wie bei einer Hochzeit. Wenn zwei Menschen Ja sagen zueinander, dann bekennen sie sich zueinander und sie sagen, wir gehören zusammen. Durch die Taufe sagen wir, das sind also ich und Jesus, wir gehören zusammen. Die Taufe ist nicht einfach nur ein sinnloser Zeitvertreib. Die Taufe ist wichtig. Sie ist ein wichtiges Symbol und Gott ist dieses Symbol wichtig. Oder wir haben im Neuen Testament noch das Abendmahl, das Jesus eingesetzt hat. Auch ein Symbol, ein Gedenkmal, das uns erinnern soll daran, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Gestern Abend haben wir auch über ein Denkmal gesprochen, ein besonderes Denkmal, nämlich über ein Denkmal der Zeit. Ein Denkmal der Zeit. Und was ich heute Abend machen möchte, ich möchte kurz eine Zusammenfassung geben von dem, was wir gestern gehört haben, um dann wirklich mit dem Kern meines Themas anknüpfen zu können. Der Sabbat, was bedeutet er? Wofür ist er ein Denkmal? Was drückt er aus? Und heute Abend möchte ich einen Satz mit auf den Weg geben und der wird öfter fallen. Der Sabbat symbolisiert alles, was Jesus für uns getan hat, was er für uns tut und was er für uns tun wird. Der Sabbat ist ein Denkmal, der uns an alles erinnern soll, was Jesus durch das Evangelium für uns getan hat. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Wir haben ganz am Anfang, und ich gehe jetzt relativ zügig durch diese Texte, Sie haben sie auch auf dem Begleitmaterial nochmal zum Nachlesen. Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir nach dem Schöpfungsbericht, oder es ist noch Teil vom Schöpfungsbericht, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Jetzt, warum hat Gott geruht? Er hat an sechs Tagen die Erde geschaffen, am sechsten Tag den Menschen geschaffen. Warum hat er geruht? War er müde? Nein, natürlich war er nicht müde. Die Bibel sagt, dass Gott nie müde wird. Aber warum hat Gott geruht? Weil er Gemeinschaft wollte. Gemeinschaft mit den Menschen. Gott geht es nicht um irgendeine religiöse Form. Gott möchte Gemeinschaft. Und das ist ein Gedanke, den wir versucht haben, in diesem Seminar immer wieder zu betonen. Wenn Gott uns aufruft, ihm nachzufolgen, dann gibt er uns nicht eine To-Do-Liste, eine Checkliste, die wir abhaken sollen, mit vielen Pflichten, die wir zu erfüllen haben. Und Gott sagt, wenn ihr all das erfüllt habt, dann bin ich mit euch zufrieden. Nein, Gott möchte nicht religiöse Form. Es gibt religiöse Formen und die sind wichtig, aber nur, wenn sie mit Inhalt gefüllt sind. Aber Gott ist nicht nur an einer äußerlichen religiösen Form interessiert, Gott ist an unserer Beziehung zu ihm interessiert. Der Sabbat ist ein Denkmal der Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kommt ein Punkt, der mich fasziniert. Als Gott den Menschen geschaffen hat, vor dem Sündenfall, war die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, sie war ungetrübt. Und dann kommt der Sündenfall. Und wir haben gelesen, welche Folgen der Sündenfall hatte. Die Menschen liefen weg vor Gott. Sie haben sich versteckt, sie hatten Angst vor Gott. Und was macht Gott? Er gibt ihnen natürlich die Felle als ein Symbol für die Erlösung, aber er gibt ihnen noch etwas mit in diese sündhafte Welt. Er sagt, ihr habt die Beziehung zwar gebrochen, aber ich gebe euch den Sabbat mit in eure Welt. Und dieser Sabbat soll euch immer wieder daran erinnern, dass ich die Beziehung, die ihr gebrochen habt, wieder kitten werde. Ich werde die Beziehung wiederherstellen. Der Sabbat ist ein Denkmal der Beziehung zu Gott. Damit wir nie vergessen, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben möchte. Also Gott ruhte am siebten Tag. Es ist ein Tag, der Gemeinschaft ausdrückt, weil Gott mit uns zusammen ruhen möchte. Und dann geht es dort weiter und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Jetzt, Gott, hier heißt es, Gott hat gesegnet. Was bedeutet Segen? Also wenn ich Ihnen sage, Gott segne Sie, was wünsche ich Ihnen? Wachstum? Wachstum im Glauben, ja? Bitte? Das Beste. Und all das ist eigentlich zusammengefasst in dem Wunsch, ich wünsche dir, dass Gott mit dir ist. Wenn ich sage, ich wünsche dir Gottes Segen, dann das ist alles Gute, was ich wünschen könnte. Gesundheit und Glück und Erfolg und Wachstum und alles ist in diesem Wunsch enthalten. Ich wünsche dir, dass Gott mit dir ist. Gott segnete ihn. Das heißt, er füllte den Tag in besonderer Weise mit seiner Gegenwart. Dann das nächste ist, er heiligte ihn. Gott heiligte. Was bedeutet heiligen? Das Wort heiligen, was bedeutet das? Es bedeutet etwas absondern, etwas beiseite stellen für einen besonderen Zweck. Also als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich sie sozusagen geheiligt. Ich habe sie zu einem besonderen Zweck beiseite gestellt. Jetzt ist sie meine Frau. Sie ist besonders, sie ist anders als alle anderen Frauen. Sie ist meine Frau, geheiligt. Und genau dieser Gedanke verbirgt sich hinter dem Wort heiligen. Gott nimmt einen Tag und setzt ihn beiseite und gibt ihm eine besondere Bedeutung. Manche sagen, aber ist es nicht egal, an welchem Tag ich ruhe? Wenn Gott einen Tag beiseite gesetzt hat, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir an dem Tag ruhen, an dem Tag ihn anbeten. Sollen wir Gott an jedem Tag anbeten? Natürlich. Aber diese Anbetung an diesem einen Tag hat eine besondere Relevanz. Jetzt, der Sabbat, haben wir vorhin gesagt, ist ein Denkmal der Zeit. Gott hätte ja auch ein großes Monument auf diese Erde aufbauen können. Ja, ein Monument, zu dem wir immer wieder hinpilgern müssten, um ihn anzubeten. Aber was macht Gott? Er schenkt uns ein Denkmal der Zeit. Und dieses Denkmal der Zeit kommt zu uns. Wir müssen nicht hinpilgern, dieses Denkmal kommt zu uns. Woche für Woche geht der Sabbat um diese Welt und kommt zu den Menschen. Und das ist für mich ein Bild für das, was Jesus Christus getan hat. Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst irgendwie den Weg zu mir finden, damit ihr gerettet werden könnt. Jesus kam, er hat den Himmel verlassen und er kam zu uns. Er kam zu uns, um uns dort abzuholen, wo wir sind. Und genauso kommt der Sabbat zu uns. Und noch etwas. An welchem Tag hat Gott den Menschen geschaffen? Am sechsten Tag. Welches war ihr erster voller Tag? Haben wir gestern gehört, der Sabbat. Jetzt, hat Gott den Menschen eine Arbeit aufgegeben? Doch. Er hat sie in den Garten gesetzt. Was sollten sie tun mit dem Garten? Sie sollten ihn bebauen und bewahren. Können wir nachlesen im zweiten Kapitel Mose. So, aber jetzt kommt der Punkt. Was kam zuerst? Ihre Arbeit oder der Sabbat? Was kam zuerst? War, ja, natürlich der Sabbat. Gott hat nicht gesagt, so, ich gebe euch eure Arbeit, ihr müsst jetzt sechs Tage arbeiten und als Belohnung für eure Arbeit gebe ich euch einen Ruhetag. Sondern Gott sagt, ich gebe euch Arbeit, aber bevor die Arbeit kommt, kommt die Ruhe. Erst die Ruhe und dann die Arbeit. Wie ist das, wenn ich einen neuen Job bekomme? Was kommt zuerst? Meine Arbeit oder mein Urlaubsanspruch? Erst meine Arbeit. Ich muss ein paar Monate arbeiten, bevor ich den ersten Urlaubstag nehmen kann. Gott dreht es um. Er sagt, ich schenke euch diesen Tag. Ich schenke ihn euch. Und damit, die Bibel vergleicht das, und Sie können das nachlesen im Hebräerbrief im Neuen Testament, Kapitel 4. Die Bibel vergleicht den Sabbat mit der Erlösung durch Jesus Christus. Und Gott sagt, vergiss nie, dass du nicht durch deine eigenen guten Werke gerettet wirst, sondern allein durch den Glauben. Der Sabbat symbolisiert die Gnade Gottes, ein Geschenk. Und dann lesen wir im zweiten Buch Mose, dass Gott dieses Geschenk des Sabbats mitten in die 10 Gebote aufgenommen hat. Und wir haben gestern Abend gehört von Markus, dass der Sabbat sich im Herzen der Gebote wiederfindet. Einmal wurde Jesus gefragt, was ist das Wichtigste im Gesetz? Und er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, wie geht's weiter? Lieben, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von ganzer Kraft. Und deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz. Das heißt, Jesus fasst die 10 Gebote zusammen. Du sollst Gott lieben und du sollst deine Nächsten lieben. Interessanterweise ist das Sabbatgebot das Gebot, das diese beiden Dinge vereint. Gott lieben, weil ich ihn als Schöpfer anbete und meine Nächsten liebe, weil auch mein Nächster nicht für mich arbeiten soll. Der Sabbat steht für die Liebe zu Gott und für die Liebe zum Nächsten. Gott sagt, gedenke. Und das ist interessant. Gott sagt, Gedenke des Sabbattages. Wenn wir uns heute in der Welt umschauen, sagt uns die Welt, vergiss den Sabbattag. Und Gott sagt, vergiss nicht, sondern gedenke. Aber die ganze Welt, fast die ganze Welt, hat vergessen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Das heißt, Gott hat ihn geheiligt, er hat ihn beiseite gesetzt. Und er sagt, ihr sollt diesen Tag beiseite setzen. Er ist anders als irgendein anderer Tag, weil Gott ihn geheiligt hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Das heißt, das Sabbatgebot sagt uns viel über Arbeit. Ja? Das Sabbatgebot ist auch ein Gebot gegen Faulheit. Denn hier steht, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Warum macht Gott jetzt aus diesem Geschenk ein Gebot? Warum macht Gott aus dem Geschenk des Sabbats ein Gebot? Ich glaube, weil er uns kennt. Weil er weiß, wie vergesslich wir sind. Und weil er weiß, wie sehr wir uns manchmal in die Arbeit stürzen können, ohne auszuruhen. Und Gott sagt, es ist gut für dich. Also ich schreibe es dir ins Stammbuch, ich schreibe es dir als Gebot auf, dass du dieses Geschenk nicht respektierst. Und an dieser Stelle wird für mich noch etwas wichtig. Warum? Welchen Grund gibt es? Überlegen Sie mal. Welchen Grund gibt es, den Sabbat genau von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang zu halten? Denn das ist die biblische Zeit. Von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang. Also gerade ist der Sabbat zu Ende gegangen. Welchen Grund haben wir, den Sabbat genau in diesem Zeitfenster zu halten? Warum nicht am Mittwoch? Warum nicht am Dienstag? Warum nicht von Mitternacht bis Mitternacht? Warum genau von Freitagssonnenuntergang bis Samstagssonnenuntergang? Wie viele gute Gründe kennen Sie? Ich kenne nur einen einzigen Grund. Nur einen einzigen Grund. Gott hat es gesagt. Ganz ehrlich, die Ruhe, die körperliche Ruhe, die bekomme ich auch, wenn ich Dienstag ausruhe. Oder es flexibel mache. Mal Montag, mal Dienstag, mal Sonntag, mal Samstag, mal wieder Mittwoch. Ich bekomme eine gewisse körperliche Ruhe. Aber es genau in dieser Zeit zu halten, ja, das sagt, ich unterstelle mich der Autorität Gottes. Gott hat es gesagt. Ja, auch ein Buddhist kann sagen, tolle Idee mit dem Ruhetag, das mache ich auch. Aber warum sollte er ihn genau in diesem Zeitfenster halten, wenn er nicht an Gott glaubt? Wenn ich den Sabbat in genau dieser Zeit halte, dann sage ich damit, Gott, ich anerkenne dich als Autorität über mein Leben. Wenn du es sagst, dann genügt es. Wenn du es sagst, wenn es dir wichtig ist, dann ist es mir wichtig. Und so lesen wir hier, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen. Er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Heiligen heißt hier in diesem Zusammenhang verändert. Gott verändert uns. Wie oft, wir möchten verändert werden, oder? Aber wir sind so oft versucht, mit unserer eigenen Kraft zu versuchen, uns zu verändern. Wir versuchen, mit aller Willenskraft zu versuchen, irgendwas in uns zu verändern. Und manchmal klappt es nicht. Aber wenn es um unser Herz geht, um unseren Charakter, dann ist es so schwer, fast unmöglich, dass wir uns ohne Gott verändern. Und Gott sagt, ich gebe euch den Sabbat, damit ihr daran denkt, damit ihr nie vergesst, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das heißt, unsere Veränderung kommt nicht aus uns, sondern von wem kommt sie? Von Gott. Gott sagt, vergiss nie, dass ich es bin, der dich verändert. Und denk niemals, dass du durch deine eigenen guten Werke irgendetwas bewirken kannst, was dir Punkte bei mir einbringt. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Der Sabbat soll uns daran erinnern, dass Gott unser Gott ist. Nicht das Geld, nicht das Auto, nicht die Karriere, nicht der Erfolg, nicht andere Menschen, nicht eine Kirche, nicht unsere Firma, sondern dass er unser Gott ist. Der Sabbat möchte uns immer wieder helfen, uns neu zu justieren und uns zeigen, dass wir uns an das wirklich Wichtige erinnern. Und wie hat Jesus es gehalten? Wir haben es gestern gelesen. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Das heißt, der Schöpfer wird Mensch. Und was macht er? Er hält den Tag, den er eingesetzt hat. Und wir haben es die frühen Christen gehalten. Jesus sagt, bittet aber, und wir haben das gestern Abend kurz besprochen, Jesus sagt, als er in Matthäus 24 über die Zerstörung Jerusalems spricht, und er schaut hier ungefähr 30, 35 Jahre in die Zukunft. Und er sagt, meine Gläubigen, ihr Jünger, wenn ihr in der Situation seid, das heißt in 30, 35 Jahren, bittet darum, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschieht. Warum hat Jesus das gesagt? Offensichtlich, weil ihm dieser Tag wichtig war. Und was mich absolut fasziniert, der Höhepunkt der Bibel ist die neue Erde. Was werden wir auf der neuen Erde tun? Wird der Sabbat, den Gott damals, bevor es Sünde gab, im Paradies, wird dieser Sabbat eine Rolle spielen im neuen Paradies? Auf der neuen Erde? Schauen Sie, ich zeige es Ihnen. Jesaja 66, Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Namen Bestand haben. Das heißt, hier geht es um die neue Erde. Und jetzt kommt's. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das heißt, auf der neuen Erde werden wir Sabbat für Sabbat zu Gott kommen und ihn anbeten. Fassen wir zusammen. Der Sabbat ist ein Denkmal der Zeit. Der Sabbat ist ein Denkmal der Schöpfung. Und Gott sagt, vergiss nicht, wo du herkommst. Vergiss nicht, dass ich dich geschaffen habe. Vergiss nicht, dass ich dein Vater bin. Der Sabbat ist ein Denkmal der Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sagt, Mensch, vergiss nicht, dass ich nicht nur darauf aus bin, dass du die Formen erfüllst. Vergiss nicht, dass ich eine Beziehung zu dir haben möchte, dass ich dein Vater bin. Der Sabbat ist ein Denkmal der Erlösung durch Jesus Christus. Und Gott sagt, Mensch, vergiss nicht, dass du allein durch Jesus Christus gerettet werden kannst. Allein durch die Gnade. Er ist ein Denkmal gegen die Werksgerechtigkeit. Gegen die Werksgerechtigkeit. Wenn wir den Sabbat so halten, wie Gott ihn bestimmt hat, dann werden wir nie auf die Idee kommen, dass wir durch unseren Gehorsam uns den Himmel verdienen. Der Sabbat erinnert uns daran, alles, was wir haben und alles, was wir sind, ist ein Geschenk von Gott. Der Sabbat ist ein Denkmal der Autorität Gottes und der Anbetung Gottes. Er zeigt uns, wen wir anbeten als unseren Schöpfer. Und er ist ein Denkmal der Wiederherstellung, dass Gott all das, was am Anfang durch die Sünde verloren gegangen ist, am Ende auf der neuen Erde wiederherstellen wird. Die Beziehung zu ihm wird wieder ungetrübt sein. Wir werden Gott wieder ins Angesicht schauen. Und jeder Sabbat soll uns daran erinnern, dass Gott sagt, Mensch, leb dein Leben so, dass ich eines Tages mit dir wieder Gemeinschaft haben kann. Und zwar diese Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht. Jeder Sabbat möchte uns erinnern, dass wir Gott eines Tages wieder in die Augen schauen werden. Wir werden Gott eines Tages wieder in die Augen schauen. Und jeder Sabbat soll ein Vorgeschmack sein, eine Erinnerung daran und soll uns helfen, dass wir unser Leben immer wieder danach ausrichten. Das Problem ist, und die Bibel beschreibt uns einen großen Kampf zwischen Gut und Böse in dieser Welt, das Problem ist, dass Satan möchte, dass wir all das vergessen. Satan gibt sich die größte Mühe, dass wir vergessen, dass Gott unser Schöpfer ist. Er gibt sich die größte Mühe, dass wir daran denken, dass Gott Gemeinschaft haben möchte mit uns. Ja, er hat nichts dagegen, wenn wir religiöse Formen haben, solange wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Aber er möchte, dass wir das vergessen. Und er möchte vergessen, dass wir allein durch Jesus Christus gerettet werden. Er möchte, dass wir es vergessen. Er möchte, dass wir glauben, dass wir durch unsere eigenen Werke gerettet werden können. Dass wir irgendwie durch menschliche Möglichkeiten uns den Himmel verdienen können. Weil er weiß, solange wir in dieser Tretmühle uns abmühen, werden wir niemals ans Ziel kommen. Nie. Satan möchte, dass wir vergessen, dass Gott unsere Autorität ist, dass wir Gott anbeten sollen und dass Gott ein Ziel hat für unser Leben, nämlich die neue Erde. All das, was der Sabbat darstellt, möchte der Teufel, dass wir vergessen. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, dann sehe ich und ich frage mich, Jesus, was hast du mit dem Sabbat zu tun? Dann merke ich, der Sabbat ist ja gar nicht nur eine alttestamentliche Sache. Ich finde den Sabbat in der Bibel, bevor es einen Juden gab, gab es den Sabbat. Bevor es Sünde gab, gab es den Sabbat. Abraham hat Gottes Gesetz gehalten. Bevor der Sabbat auf dem Berg Sinai gegeben wurde, wurde er in der Wüste gehalten von den Israeliten mit der Manna-Erfahrung. Jesus ist unser Schöpfer. Er hat den Sabbat eingesetzt. Jesus war es, der das Volk Israel in der Wüste mit dem Manna versorgt hat. Jesus war es, der auf dem Berg Sinai das Gesetz gegeben hat. Er hat mit seinem Finger das Gesetz geschrieben. Auch den Sabbat. Jesus war es, der durch sein Leben demonstriert hat, wie wichtig ihm der Sabbat ist. Und wir haben gestern gehört, sehr schön, wie Jesus versucht hat, den Sabbat von all diesem Unrat, den die Menschen darauf gehäuft haben, zu befreien. Auf der einen Seite waren da die, die daraus eine Last gemacht haben, die so viele Regeln und Gesetze erfunden haben, dass die Leute dankbarer waren, wenn am Samstag die Sonne unterging. Sie waren froh, wenn der Sabbat vorbei war, weil er war eine Last. Und Jesus hat diesen Tag wieder zu einem Tag der Befreiung, zu einem Tag der Freude gemacht. Die ersten Christen haben ihn gehalten, eindeutig. Die Bibel sagt, und das werden wir nachher sehen, dass Jesus uns aufruft, in der Endzeit den Sabbat zu halten und wir werden ihn auf der neuen Erde halten. Warum? Fragezeichen. Warum hält heute fast die gesamte Christenheit den Sonntag? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Wer hat Gottes Gesetz verändert? Und ich möchte Ihnen etwas zeigen. Warum sollen wir Gott anbeten? Warum? Warum sollen wir nicht irgendeinen Menschen anbeten? Warum nicht eine Institution? Warum nicht einen Engel? Warum sagt die Bibel, dass wir nur Gott anbeten sollen? Schauen Sie mal, hier heißt es in Offenbarung 4. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen wurden sie geschaffen. Warum ist Gott würdig, unsere Anbetung entgegenzunehmen? Genau, weil er der Schöpfer ist. Und jetzt kommt der Punkt. Als Luzifer im Himmel rebelliert hat, was wollte er? Wie wollte er sein? Er wollte sein wie Gott. Und was wollte er bekommen? Anbetung. Als Jesus dann auf der Erde war und er Jesus in der Wüste versuchte, was sagte er zu ihm? Wenn du das und das tust, werde ich dir die ganze Welt geben. Er hat gesagt, wenn du mich anbetest, will ich dir die ganze Welt geben. Luzifer wollte Anbetung. Er wollte sein wie Gott. Und jetzt kommt's. Der Sabbat zeigt uns, dass nur Gott angebetet werden soll. Und darum ist er für den Teufel so ein Ärgernis. Sabbat für Sabbat muss der Teufel jedes Mal neu hören, dass er nie das bekommen wird, was er bekommen möchte. Er hasst diesen Tag, weil er zeigt, dass seine Rebellion in die Irre geht, dass er verloren hat. Er hasst diesen Tag. Und er hat die Menschen dahin geführt, das Geschöpf anzubeten und nicht mehr den Schöpfer. Und das finden wir in jeder heidnischen Religion. In jeder heidnischen Religion wird das Geschöpf verehrt, das Geschöpf angebetet. Es wird die Sonne angebetet, eine ganz besondere Form. Bäume werden angebetet, Tiere, Berge, Mond, Sterne, was auch immer. Alles Mögliche wird angebetet, nur nicht der Schöpfer. Und die Sonnenanbetung finden wir in fast jeder heidnischen Religion. So, heute Abend möchte ich Sie in eine Prophezeiung mitnehmen, eine Prophezeiung, in der Gott schon Jahrhunderte im Voraus vorhergesagt hat, dass eine Macht auf dieser Welt versuchen wird, seinen Ruhetag zu verändern. Und ich möchte sie mitnehmen. Ich lade Sie ein, Ihre Bibeln aufzuschlagen. Hat jeder eine Bibel oder braucht noch jemand eine Bibel? Dann bitte ganz kurz strecken. Dann bringen unsere Helfer noch eine Bibel vorbei. Und wir wollen uns jetzt mit einer Prophezeiung aus dem Buch Daniel beschäftigen. Seite 855 im Alten Testament, Daniel Kapitel 7. Wir haben uns schon mal mit dem Buch Daniel beschäftigt. Und zwar war das an unserem ersten Abend dieses Seminars. Und da haben wir uns mit dieser Prophezeiung beschäftigt. Können Sie sich erinnern? Daniel Kapitel 2, wo es um die Zukunft der Welt ging, um verschiedene Weltreiche, die kamen. Ja, wir haben das Haupt aus Gold gesehen. Wir haben gesehen, es war Babylon. Dann Medo-Persien, die Brust und die Arme aus Silber, Griechenland, die Hüfte aus Bronze und Rom, die eisernen Beine und dann die geteilten Füße, ein geteiltes Reich. Okay, die Prophezeiung, die wir uns jetzt anschauen, geht in die gleiche Richtung, nur hält sie auf einen bestimmten Teil dieser Prophezeiung eine Lupe und benutzt eine andere Symbolik. Schauen wir uns das mal an. Okay, wir sind in Daniel Kapitel 7, Vers 1. Da heißt es hier, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Okay, was sieht er hier? Er sieht hier das Meer. Er sieht das große Meer. Jetzt müssen wir ein paar Vokabeln lernen. Wenn die Bibel eine Symbolik verwendet, eine Symbolsprache, dann ist sie auf den ersten Blick etwas verwirrend, auf den zweiten Blick gar nicht. Ich brauche ein paar einfache Vokabeln. Jetzt die Bibel erklärt, und Sie haben die Bibeltexte dazu in Ihrem Begleitmaterial, die Bibel erklärt, dass ein Meer das Symbol ist für Völker. Wir haben ja auch den Begriff das Völkermeer. Das gibt es in vielen Sprachen und auch im Hebräischen wurde das so verwendet. Das Meer ist ein Bild für das Völkermeer. Und er sieht das Meer. Er sieht die Winde, die das Meer aufwühlen. Jetzt Winde, Vokabel Nummer 2, sind in biblischer Prophetie ein Symbol für Kriege. Also das, was die Völker durcheinander bringt, sie aufwühlt. So, Daniel sieht vier Tiere nacheinander kommen. Jetzt, hat er einen Zoobesuch gemacht im Traum? Nein. Was hat er gesehen? Und wir nehmen uns die Erklärung direkt aus der Bibel. Hier heißt es, diese vier großen Tiere, im gleichen Kapitel, Vers 17 steht, sind vier Königreiche. Ah, vier Königreiche. Die hatten wir doch gerade schon in Daniel Kapitel 2. Hier geht es genau um die gleichen Reiche. Vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Jetzt ist es für uns auch heute nicht ungewöhnlich, dass Tiere symbolhaft stehen für Staaten oder Reiche. Ja, dieser Adler, ein Symbol für die USA. Wir haben auch den Bundesadler, ein Symbol für Deutschland. Der Bär, das Symbol für Russland. Und das war damals schon recht gebräuchlich. Also Daniel benutzt hier ein Bild, was den Menschen damals sehr nahe lag. Ein Tier ist ein Symbol für einen Staat, ein Königreich. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Also hier nochmal die Reiche, die wir in Daniel 2 gesehen haben. Und jetzt ändert sich die Symbolik. Genau die vier Reiche, die hier durch diese Elemente dargestellt werden, werden jetzt in Daniel 7 durch die Tiere dargestellt. Genau das Gleiche. So, und schauen wir uns diese einzelnen Tiere jetzt mal an. Also wir haben hier einen Löwen, einen Bären, wir haben einen Panther, so ein undefinierbares Untier. So, schauen wir uns das mal im Detail an. Das erste war wie ein Löwe, heißt es hier in Vers 4. Und hatte Flügel wie ein Adler. Und ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Jetzt, als Daniel dieses Bild gesehen hat, musste er nicht lange raten, was dieses Bild symbolisiert. Denn das war das Staatswappen von Babylon. Wer heute nach Berlin ins Pergamonmuseum geht, der kann dort das Ishtar-Tor besichtigen aus Babylon und sieht dort den Löwen dort drauf. Ja, das heißt, das, was hier als das Haupt aus Gold dargestellt wurde, wird hier in Daniel 7 als Löwe dargestellt. Es ist das babylonische Reich. Dann kommt das zweite Reich und wir gehen relativ zügig hindurch. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Jetzt das nächste Reich, wissen wir, waren die Perser. Und die Perser waren ein Doppelreich. Die Perser und die Meder. Jetzt die Perser waren stärker als die Meder. Darum ist dieser Bär auf einer Seite aufgerichtet. Er hat drei Rippen in seinem Maul. Und wenn wir versuchen, diese Symbolik zu verstehen, und es wird dann auch aus Kapitel 8 deutlich, dann merken wir, es geht um die drei Reiche, die Persien besiegen musste, um selber an die Weltmacht zu kommen. Wir haben hier Medien und Persien. Was also hier dargestellt wurde durch die Brust und die Arme aus Silber, haben wir hier durch den Bären dargestellt. Dann das nächste Reich, das dritte Reich. Danach sah ich ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Aus der Geschichte wissen wir, welches Reich folgte auf Persien. Wer hat Persien besiegt? Es war Griechenland. Also was wir hier gesehen hatten als die Länder aus Kupfer, wird uns hier dargestellt als Griechenland. Und jetzt wird es noch interessanter. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark. Jetzt, dieses Tier hat keinen Namen. Dieses Tier wird einfach als ein Untier, als ein Monstrum beschrieben. Und wahrscheinlich hat es so nicht ausgesehen, aber es enthält all die Elemente, die der Text nennt. Ein viertes Tier. Schauen wir uns das an. Und es hatte große eiserne Zähne. Was für Zähne? Eiserne Zähne. Woran erinnert uns das in Daniel 2? An die Beine aus Eisen, ja? Wir haben also wieder Eisen. Es fraß um sich und zermalmte. Und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere. Und es hatte 10 Hörner. Okay, schauen wir uns das an. Vers 23 gibt uns die Erklärung. Das vierte Reich, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Jetzt haben wir das vierte Reich. Es wird stärker sein, anders als die anderen. Und hier dargestellt in Daniel 2 durch die Beine aus Eisen, das römische Imperium, das römische Weltreich. Und es heißt, dieses Tier hatte 10 Hörner. Was sind die Hörner? Daniel 7, Vers 24 erklärt, die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Reich hervorgehen werden. Das heißt, in Daniel 2 hatten wir gesehen, dass nach dem römischen Reich, die Füße aus Eisen und Ton sein werden. Das heißt, es wird eine zerteilte Welt sein. Und in Daniel 7 heißt es, es werden 10 Hörner sein. 10 Hörner, die die Nachfolgestaaten des römischen Reiches sind. So, und jetzt kommt der eigentlich interessante Teil dieser Prophezeiung. Hier haben wir nochmal die Nachfolgestaaten Roms, das sind die Germanenstämme, sagen wir heute, die das Imperium Rom letztlich in sich haben zusammenfallen lassen. Und jetzt sieht er etwas absolut Beunruhigendes. Er schaut auf die Hörner, auf diese 10 Hörner, diese Nachfolgestaaten Roms. Er schaut auf diese Hörner und es sieht er. Und siehe, sagt er, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor. Jetzt kommt eine Macht, die ist anders als alle anderen. Er sagt, hier kommt ein anderes kleines Horn hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Das heißt, er sagt, hier kommt eine neue Macht. Eine neue Macht kommt in dieser Zeit, in der diese 10 Nachfolgestaaten Roms herrschen. Und er sagt, diese neue Macht wird 3 der 10 Hörner ausreißen. Und wir werden uns gleich damit beschäftigen, was das bedeutet. Und hier heißt es, es hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Und das ist in der Bibel ein Bild für Gotteslästerung. Ein Maul, das redete große Dinge gegen Gott. Und es wird uns erklärt in Vers 24, nach ihnen, also nach diesen zehn Nachfolgestaaten Roms, wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Das heißt, hier wird uns eine Macht beschrieben, die nach dem Zerfall des Römischen Reiches kommt. Die 3 der 10 Könige, die damals herrschten nach dem Römischen Reich, vernichten wird. Was war das für eine Macht? Und dann lesen wir noch, er wird den Höchsten lästern. Er wird Gott lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu verändern. Was ist das für eine Macht? Dieses Horn, das am Anfang klein ist, aber dann größer wird als alle anderen. Das so groß wird, dass es 3 der anderen 10 ausrotten kann und dann die Vorherrschaft bekommt. Schauen wir uns nochmal die Merkmale an. Was suchen wir? Wir suchen eine Macht, die zwischen den 10 Hörnern entstanden ist. Und die 10 Hörner kamen ja erst nach dem Römischen Reich. Das heißt, wir suchen eine Macht, die in dieser Zeit in Europa kommt, weil diese Macht kommt mitten unter den 10 Hörnern hoch. Also mitten unter diesen Nachfolgestaaten Roms entsteht eine neue Macht. Jetzt haben wir schon den Ort. Gehen wir zum nächsten. Wir kommen zur Zeit. Diese Macht entsteht nach dem Zerfall des Römischen Reiches, in der Zeit, in der die 10 Nachfolgestaaten Roms herrschen. Also, es erhebt sich danach, das bedeutet, nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches. Und das war im Jahre 476 nach Christus. Wir suchen eine Macht, die in Europa entstanden ist. Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches. Was hat diese Macht noch getan? Sie wird ganz anders sein, ganz anders. Und wenn wir uns das Handeln dieser Macht anschauen, merken wir, diese Macht ist nicht ein normaler König, nicht ein normaler Staat. Diese Macht agiert nicht nur politisch und militärisch, sondern auch religiös. Das heißt, während die anderen 10 Nachfolgestaaten Roms normale militärisch-politische Mächte waren, haben wir hier eine Macht, die ist anders. Sie ist religiös und politisch. Das nächste Kriterium. Es reißt 3 Hörner aus. Wir suchen eine Macht, die bei ihrem Aufstieg 3 der Nachfolgestaaten Roms ausgerottet hat. Eigentlich ist es gar nicht mehr so schwer. Wir kennen die Geschichte aus dieser damaligen Zeit sehr, sehr gut. Es vernichtet 3 der 10 Völker. Was würde diese Macht tun? Hier heißt es, diese Macht wird den Höchsten lästern, die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu verändern. Wir haben in dieser Zeit eine Verfolgung von bibeltreuen Christen. Also Menschen, die gesagt haben, dieses Wort ist meine Basis, meine Grundlage, danach lebe ich. Die wurden in dieser Zeit verfolgt. Und dann heißt es hier, diese Macht wird versuchen, das Gesetz zu verändern. Die Frage ist, welchen Teil vom Gesetz würde diese Macht verändern? Wie heißt es? Diese Macht wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu verändern. Diese Veränderung hat irgendwas mit Zeit zu tun. Jetzt sagen Sie mir, welches der 10 Gebote hat etwas mit Zeit zu tun? Das Sabbatgebot. Diese Macht wird sich unterstehen, wird versuchen, Gottes Gesetz zu verändern. Wir haben am Mittwoch schon gesagt, kann irgendeine Macht Gottes Gesetz verändern? Nein, denn dazu müsste sie in den Himmel steigen, Gott von seinem Thron holen, die 10 Gebote nehmen und sie verändern. Das lässt Gott ja nicht mit sich machen. Kein Mensch hat das Recht, in den Himmel zu gehen, auf diese Weise. Ja, aber diese Macht tut so, als wenn sie es kann. Und sie erhebt den Anspruch, als wenn sie Gottes Gebote verändern kann. Aber Gott hat dazu sein Okay nicht gegeben. Wir finden in der Geschichte nur eine einzige religiös-politische Macht, auf die die Kennzeichen dieses kleinen Horns zutreffen. Wir finden nur eine einzige Macht. Sie entstand in Europa, nach dem Zerfall des Römischen Reiches. Sie hat drei der Nachfolgestaaten Roms ausgerottet. Sie hat die Christen verfolgt, das Mittelalter lang, das finstere Mittelalter hindurch. Und diese Macht hat sich auf die Fahnen geschrieben, Gottes Gesetz zu verändern. Es gibt nur eine einzige Macht, die darauf trifft. Und das ist die Kirche des Mittelalters. Was Gott hier vorhersagt, ist, dass die Kirche, also die Gemeinde, die Jesus gegründet hat, dem Glauben der Bibel den Rücken kehren wird und sein Gesetz verändern wird und all das Schlimme tun wird. Es gibt nur, wir können all diese Kriterien anlegen, es gibt keine andere Macht, die damals entstanden ist. Aber ich möchte dazu eines sagen. Wenn ich das heute so sage, und das ist der brisante Teil, dann möchte ich niemals, unter keinen Umständen, irgendeinem katholischen Christen verurteilen. Das steht mir nicht zu. Ich kenne wunderbare katholische Christen, die ihren Glauben leben, die Jesus lieben. Und Jesus liebt sie. Und sie stehen und fallen mit ihrem Herrn. Es ist nicht meine Aufgabe zu verurteilen. Aber ich rede über eine Entwicklung, die die Bibel beschreibt und die sich im Mittelalter tatsächlich so ereignet hat. Die Kirche, das Papsttum entstand nach dem Zerfall des Römischen Reiches. Es entstand in der richtigen Zeit und auf dem richtigen Ort, in Rom. Und als das Papsttum an die Macht kam, wurden drei der Nachfolgestaaten Roms ausgerottet, nämlich die Westgoten, die Ostgoten und die Heruler. Die Vandalen, glaube ich, waren es. Jetzt bringe ich es durcheinander. Aber es waren drei der Nachfolgestaaten Roms, die ausgerottet wurden. Adolf von Harnack, ein evangelischer Kirchenhistoriker, hat es so auf den Punkt gebracht. Er sagte, das Weströmische Reich ging im 5. Jahrhundert an innerer Schwäche und durch die Einfälle der Barbaren zugrunde. Was vom Römischen nachblieb oder übrig blieb in der Völkerwanderung, das rettete sich in die römische Kirche. Unter diesen Umständen erschien der römische Bischof als Hüter und als Hort der Zukunft. Unter der Hand schob sich die römische Kirche an die Stelle des römischen Weltreiches. In ihr lebte dieses Reich tatsächlich fort. Diese Aussage ist bedeutsam. In ihr lebte das römische Reich tatsächlich fort. Es ist nicht untergegangen, es hat sich nur gewandelt. Der Papst, der sich König nennt und Pontifex Maximus, oberster Priester, ist der Nachfolger Cäsars. Pontifex Maximus, der offizielle Titel des Papstes, war der Titel, den die Kaiser, die römischen Kaiser damals trugen. Er bringt es wunderschön auf den Punkt. Jesus hat ganz deutlich gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, hier haben wir, jetzt müssen wir uns entscheiden, wir haben eine Macht, die behauptet, ich kann das Gesetz verändern. Und wir haben auf der anderen Seite Jesus, der sagt, nein, nein, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu verändern. Und jetzt merken wir, jetzt wird es eine Frage des Vertrauens, es wird eine Frage der Autorität, wem wir an dieser Stelle folgen. Und für das, was wir heute hier tun, nämlich Gottes Wort zu studieren, werden wir vor einigen Jahrhunderten alle miteinander auf dem Scheiterhaufen gelandet. Die Kirche stand auf dem Index. Es war verboten, dass das einfache Volk die Bibel studiert. Es war eine schlimme, eine finstere Zeit. Eine Bibel zu besitzen, war ein Verbrechen. Gehen wir mal in die Geschichte. Wie geschah letztendlich die Veränderung vom Sabbat auf den Sonntag? Und jetzt nehme ich Sie mit in einen geschichtlichen Hintergrund. Da heißt es hier, im großen Brockhaus, ein bekanntes Lexikon, ich denke, die meisten kennen den Brockhaus in 26 Bänden, dort habe ich mal nachgeschaut, was dort steht, unter Sabbat und Sonntag. Und da steht Folgendes, Sabbat. Der siebte Tag der jüdischen Woche, vom Abend des Freitags bis zum Abend des Sonnabends. Und jetzt schauen Sie mal, die Beachtung des Sabbats durch die frühen Christen wich bald der Feier, muss es heißen, des Sonntags. Interessant, was Sie sagen. Die frühen Christen haben den Sabbat gehalten. Und das ist interessant. Ich kenne so manche, die versuchen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, den Sonntag herauszulesen. Und allein von der Geschichte her wissen wir eindeutig, die ersten Christen haben den Sonntag nicht gehalten. Und wenn ich versuche, im Neuen Testament etwas zu finden, was mich rechtfertigt, den Sonntag zu halten, statt dem Sabbat, dann suche ich nach etwas, was erst später kam. Mal mit einem Beispiel. Angenommen, ich hätte meinem Sohn, dem Silvan, zu seinem achten Geburtstag ein rotes Fahrrad geschenkt, okay? Und ich zeige Ihnen ein Bild, da ist der Silvan mit seinem roten Fahrrad. Und dann zeige ich Ihnen ein zweites Bild. Da ist der Silvan bei seinem 6. Geburtstag. Und Sie gehen auf dieses Bild und sagen, wo ist denn das rote Fahrrad an seinem 6. Geburtstag? Und ich sage Ihnen, da hatte er das noch nicht. Und Sie sagen, aber doch, es muss doch da gewesen sein. Ich suche mal auf dem Bild. Und da finden Sie irgendwo eine kleine rote Ecke und sagen, das muss es sein. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn ich im Neuen Testament nach Beweisen für den Sonntag suche, werde ich nicht finden, weil es nachweislich erst im 2., 3. Jahrhundert aufkam. Was geschah? Hier heißt es Sonntag. Im kirchlichen Kalender der erste Tag der Woche, der christliche Sonntag, das halten Sie sich gut fest, ist nicht als Fortführung des Sabbats entstanden. Sein Charakter als Ruhetag geht auf ein Gesetz Konstantins zurück, auf das Gesetz des römischen Kaisers, 321. Wenn Sie Petrus gefragt haben, Petrus, an welchem Tag ruhst du, hätte er gesagt, am Sabbat, wann denn sonst? Wenn Sie Paulus gefragt hätten, Paulus, an welchem Tag hast du geruht? Und das können Sie nachlesen im Neuen Testament. Er hätte gesagt, am Sabbat, wann denn sonst? Den Sonntag, den kannte er auch von den Heiden. Denn der Sonntag war der Tag der Sonnenanbetung, den die Heiden gehalten haben. Jetzt, wie geschah die Veränderung des Sabbats in den Sonntag? Das Römische Reich zerfiel politisch. Konstantin, dieser Kaiser, er war klug. Immerhin war er klug. Er wusste, dass er verlieren würde. Und Konstantin wusste auch, dass er nur eine Hoffnung hatte, die Zersplitterung seines Imperiums aufzuhalten. Also er sah, wie ihm die Felle davon schwammen, wie sein Reich auseinanderfiel. Und er überlegte sich, was kann ich tun, um mein Reich zusammenzuhalten? Und er sagte, ich muss Kirche und Staat vereinigen. Ich muss das Christentum zur Staatsreligion machen, damit die Christen dann die Heiden missionieren können und sie, das Christentum als Staatsreligion, das einigende Band des Römischen Reiches ist. Viele Juden hatten damals gegen die Römer rebelliert und auf diese Weise den Hass und Verfolgung auf sich gezogen. Und die Christen haben sich gesagt, Moment mal, wir wollen mit den Juden, die jetzt verfolgt werden, nicht in einen Topf geworfen werden. Wir halten zwar auch den Sabbat wie sie und darum wurden sie als jüdische Sekte angesehen. Aber sie haben gesagt, Moment mal, mit dieser Rebellion haben wir nichts zu tun. Aber der Sabbat, hat eben doch dazu geführt, dass sie in eine Schublade mit den Juden geworfen wurden. Wie konnte die christliche Kirche sich von den Juden abgrenzen und die Heiden bekehren, die den Sonnengott verehrten? Und Konstantin hatte diese Idee. Wenn die Christen aufhören würden, am Sabbat, aber stattdessen am Sonntag anzubeten, würden sie sich von den Juden abgrenzen, die die Römer verfolgten. Das heißt, sie wären aus dem Schneider. Sie würden nicht mehr mit den Juden in einen Topf geworfen werden. Und wenn die Christen den Sonntag halten würden, angenommen zur Ehre der Auferstehung Jesu, man kann ihm ja eine neue Bedeutung geben, dann wären auch die Heiden zufrieden und könnten sich den Christen anschließen und den Sonntag anbeten und am Sonntag anbeten, da sie diesen Tag ja schon von früher kannten. Und genau das ist geschehen. Darum verkündigte Konstantin im Jahr 321 das Sonntagsgesetz, das erste Sonntagsgesetz. Und er schrieb da Folgendes. Er sagt, lasst an dem ehrwürdigen Tag der Sonne alle Magistraturen und die Menschen, die in den Städten wohnen, ruhen und lasst alle Werkstätten geschlossen sein. Es war das erste Sonntagsgesetz, das vorschrieb, man soll an diesem Tag ruhen. Die Kirche, die war froh, dass die Verfolgung endlich aufhörte im Römischen Reich und hat relativ bald nachgezogen auf dem Konzil von Laodicea. Und da hieß es, die Christen, und das ist jetzt die Aussage der Kirche, die Christen sollen nicht judaisieren, mit anderen Worten, so sein wie die Juden und den Sabbat halten und faul sein am Samstag, sondern sie sollen an diesem Tag arbeiten. Aber den Tag des Herrn, damit ist der Sonntag dann gemeint, den Tag des Herrn sollen sie besonders ehren und als Christen sollen sie besonders ehren und als Christen sollen sie an diesem Tag, Moment, aber den Tag des Herrn sollen sie besonders ehren und als Christen sollen sie an diesem Tag, wenn möglich, nicht arbeiten. Wenn sie aber doch dabei erwischt werden, beim Sabbat halten, sollen sie von Christus ausgeschlossen werden. Das heißt, die Kirche hat die Daumenschrauben angelegt und hat gesagt, wer diesem Kompromiss zwischen uns und Konstantin nicht folgt, der ist draußen. Und es gab so viele Christen, die gesagt haben, wir machen da nicht mit. Es ist genau passiert, wie die Bibel vorhergesagt hat. Diese Macht wird versuchen, Festzeiten und Gesetz zu verändern. Und wenn wir heute die Kirche fragen, stimmt das? Habt ihr das damals getan? Dann sagt die Kirche, ja kein Problem, haben wir getan, aus dem einfachen Grund. Wir glauben, dass wir als Kirche die Macht haben, das zu tun. Die Kirche sagt, wir haben die Macht, wir stehen über der Bibel, wir haben die Macht, durch unsere Tradition, durch unsere Überlieferung, Dinge aus der Bibel umzuinterpretieren und sie zu verändern. Und so haben wir eine Ausgabe des Katechismus im Frage-Antwort-Stil. Und da heißt es: Frage, welcher Tag ist der Samstag? Antwort, welcher Tag ist der Sabbattag? Die Antwort, Samstag ist der Sabbattag. Frage, warum beachten wir den Sonntag statt dem Samstag? Und schauen Sie sich diese Antwort an. Wir beachten den Sonntag statt Samstag, weil die katholische Kirche die Feierlichkeit vom Samstag auf den Sonntag übertrug. Oder von einer Aussage von dem Konzil zu Trient. Der Sabbat, der berühmteste Tag im Gesetz, ging in den Herrentag, in den Sonntag über. Dies und Ähnliches hat nicht durch die Predigt Christi aufgehört. Denn er hat ja gesagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, sondern Kraft der Autorität der Kirche sind sie verändert worden. Kardinal James Gibbons, er lebt schon lange nicht mehr, aber er hat ein faszinierendes Buch geschrieben, in dem er schreibt: Ich möchte mich hier ganz freundschaftlich an meine protestantischen Leser wenden. Du glaubst, dass die Bibel allein an sich Verführer in religiösen Dingen ist? Du glaubst auch, dass eine der fundamentalsten Pflichten, die dein christlicher Glaube dir auferlegt, die Sonntagsheiligung ist? Und er sagte, ich habe die Bibel ganz durchgelesen und keinen einzigen Hinweis auf die Pflicht der Sonntagsheiligung gefunden. Der Tag, von dem die Bibel spricht, ist der Sonnabend. Oder eine andere Aussage, in der Bibel ist nirgends der Sonntag als der Tag des Herrn bezeichnet. Im Gegenteil, hier wird in diesem Zusammenhang vom Sabbat, dem letzten Wochentag, gesprochen. Die frühe Kirche legte im Bewusstsein ihrer Autorität, im Namen Christi zu lehren, diesen Tag absichtlich auf den Sonntag. Letztlich, glaube ich, müssen wir als Christen uns entscheiden, welcher Autorität wir folgen. Die Reformation, die im Mittelalter entstanden ist, hatte einen Grundsatz. Die Bibel ist wichtiger als Tradition. Sie hatten den Grundsatz, wenn etwas in der Bibel steht, dann wollen wir es tun. Wenn etwas nicht drin steht, wollen wir es nicht tun. Mit diesem Grundsatz ist Martin Luther aufgetreten. All die anderen Reformatoren hatten diesen Grundsatz. Die Bibel ist wichtiger. Und wir heute müssen uns entscheiden, was ist für uns wichtiger? Ist es menschliche Tradition oder kirchliche Tradition? Oder ist es das, was Gott sagt? Wir leben heute in einer spannenden Zeit, in der Aussagen der Bibel immer wieder verändert oder herausgefordert werden, in Frage gestellt werden. Und ganz ehrlich, als ich Christ geworden bin, habe ich mich entschieden, meinen Glauben nach diesem Wort auszurichten. Ich vertraue uneingeschränkt den Aussagen dieses Buches. Und ich habe mich entschieden, das, was hier drin steht, das möchte ich tun. Das möchte ich ausleben, das möchte ich glauben. Und wenn etwas diesem Wort widerspricht, dann möchte ich lieber Jesus folgen, als dem, was Menschen sagen. In der Offenbarung finden wir eine Botschaft. Und wir haben heute nicht die Zeit, diese Botschaft im Detail zu studieren, aber ich möchte Sie auf einen Aspekt aufmerksam machen. Diese Botschaft in Offenbarung 14 wird uns als die Botschaft beschrieben, die vor der Wiederkunft Jesu an die ganze Welt geht. Offenbarung Kapitel 14, Vers 7. Und da werden drei Engel beschrieben. Drei Engel, symbolhaft für die Nachfolger Jesu, die die letzte Botschaft verkündigen an diese Welt, bevor Jesus wiederkommt. Und da heißt es, und er sprach mit großer Stimme. Das ist die Botschaft, die geht über die ganze Welt. Er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ich habe eine Frage an Sie. Kommen Ihnen diese Worte bekannt vor? Betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Das hier ist ein fast wörtliches Zitat aus den 10 Geboten. Aus welchem Gebot? Aus dem 4. Gebot. Ich habe sie nochmal nebeneinander gestellt. Im 4. Gebot steht als Begründung des Sabbatgebotes, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Die Offenbarung sagt und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ein fast wörtliches Zitat aus dem Sabbatgebot. Und damit wir auch ganz sicher sein können, dass es hier nicht nur um einen Gottesdienst geht, sondern um die Gebote, finden wir gleich im gleichen Abschnitt, in Vers 12, diesen Satz: Hier ist Geduld der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu bewahren. Den Glauben Jesu bewahren. Das heißt, hier wird eine Gruppe beschrieben, die sagt, egal was Menschen sagen, ich halte fest an dem, was Jesus sagt. Und wir haben schon am Mittwoch darüber gesprochen, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Wir brauchen Jesus und sein Gesetz. Die Juden, sie wollten das Gesetz haben, aber Jesus haben sie ans Kreuz gebracht. Und so manch einer möchte heute Jesus haben, aber sein Gesetz ans Kreuz nageln. Wir brauchen Jesus und das Gesetz, wenn wir den Glauben haben wollen, den Jesus uns vorgelebt hat. Wenn ich einmal vor Gott stehe und Gott wird mir sagen, oder Gott wird mich fragen, Michael, warum hast du den Sabbat gehalten? Wissen Sie, was ich ihm sagen werde? Ich werde sagen, Herr, du hast ihn damals eingesetzt. Und du hast mir damit gezeigt, dass du Gemeinschaft mit mir haben möchtest. Du hast gezeigt durch den Sabbat, dass ich allein durch Christus, durch seine Gnade gerettet werden kann. Und ich habe gesehen, dass durch alle Generationen haben die Gläubigen diesen Tag gehalten. Abraham hat ihn gehalten. Mose hat ihn gehalten. Ich sehe, Jesus, dass du ihn selber gehalten hast. Du hast deinen Nachfolgern gesagt, dass sie ihn halten sollen. Du hast gesagt, in der Endzeit sollen deine Nachfolger den Sabbat halten. Und du hast gesagt, dass wir auf der neuen Erde den Sabbat halten werden. Wenn jemand sagt, wenn jemand vor Gott steht und Gott fragt, warum hast du den Sonntag gehalten, was soll er sagen? Auf welches Vorbild in der Bibel soll er sich berufen? Es gibt nur ein Vorbild, das kleine Horn, auf das wir uns lieber nicht berufen sollen. Die Frage ist die, wenn wir das Thema von heute, das komplex war, ich weiß, wenn wir das Thema von heute auf einen Punkt bringen, dann ist es die Frage, Jesus, ist es dir wichtig? Jesus, ist es dir wichtig, dass wir heute diesen Tag halten? Wenn es Jesus wichtig ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn es Jesus wichtig ist, dann soll es mir wichtig sein. Und heute Abend ist mir bewusst, dass für den einen oder anderen das Thema heute total neu war. Und Sie sagen vielleicht, das muss ich erst mal sacken lassen, darüber muss ich nachdenken, darüber muss ich beten. Ich möchte Sie ermutigen dazu, dass Sie dieser Frage weiter nachgehen. Aber ich möchte Sie auch ermutigen, dass Sie mit einem Gebet zu Jesus gehen, mit einer Frage. Jesus, stimmt das, was ich heute gehört habe? Ist dieser Tag dir wirklich wichtig? Möchtest du mich heute noch segnen durch diesen Tag? Jesus, wenn es dir wichtig ist, wenn sich das herausstellt, dann soll es mir wichtig sein. Ein anderer ist heute vielleicht da, der sagt, ich habe das nicht zum ersten Mal gehört, aber ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen, den Sabbat zu halten. Heute Abend möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie das trifft und Sie Klarheit gewonnen haben über diesen Tag, dass Sie in Ihrem Herzen die Entscheidung treffen und dass Sie Jesus sagen, Jesus, mir ist klar, dieser Tag ist dir wichtig. Und wenn es dir wichtig ist, soll es mir wichtig sein. Und ein anderer ist heute vielleicht da, der sagt, das kenne ich schon seit Jahren, aber irgendwie bin ich in der Art und Weise, wie ich den Sabbat halte, lau geworden, lax. Und ich halte ihn nicht mehr wirklich konsequent. Und heute hast du gespürt, dass Gott auch gesprochen hat zu dir. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du Jesus sagst, Jesus, wenn es dir wichtig ist, soll es mir wichtig sein. Ganz egal, wo sie heute stehen, würden sie heute Jesus sagen, Herr, was dir wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Was dir am Herzen liegt, das soll mir am Herzen liegen. Wenn du es sagst, dann genügt es. Wer möchte Jesus das heute sagen? Herr, was dir wichtig ist, soll mir wichtig sein. Darf ich eure Hand sehen? Möge Gott euch segnen auf dieser Entdeckungsreise. Wir werden in unserem Glauben, in unserer Beziehung mit Jesus immer wieder neue Dinge entdecken. Aber ich möchte Ihnen eines versichern. Der Jesus, der uns führt, der uns auch neue Dinge zeigt, auch wenn sie manchmal schwer zu verstehen sind, auch wenn sie manchmal gegen unsere Gewohnheiten sprechen, es ist der Jesus, dem wir vertrauen dürfen. Es ist der Jesus, der es gut meint, der uns beschenken möchte. Und er wird uns niemals dorthin führen, wo wir Schaden erleiden. Wir dürfen diesem Jesus vertrauen. Ich möchte jetzt gern reden mit Gott und ich möchte Sie einladen, dass wir zu diesem Gebet gemeinsam aufstehen. Unser lieber Herr Jesus, du hast uns ein Denkmal gegeben, weil du weißt, wie vergesslich wir sind. Du hast uns ein Denkmal gegeben, damit wir nie vergessen, wo wir herkommen, warum wir leben und wo wir hingehen. Ein Denkmal, damit wir nie vergessen, dass wir nur durch dich gerettet werden können. Das uns zeigt, Herr, dass du unser Herr bist und unser Gott, den wir anbeten sollen. Herr, und heute war das, was wir miteinander durchdacht haben, für den einen oder anderen vielleicht total neu. Und es muss erst mal sagen, ich möchte dich bitten, dass du mit ihnen bist und sie führst in ihrem Nachdenken. Aber vielleicht ist heute auch jemand hier, der sich mit diesem Thema schon beschäftigt hat und heute in seinem Herzen diese Entscheidung getroffen hat. Herr, ich möchte diesen Tag halten, weil er dir wichtig ist. Und wenn heute auch jemand unter uns ist, der sagt, ich kenne die Botschaft vom Sabbat schon so lange, aber irgendwie bin ich nachlässig geworden. Herr, dann schenk auch ihnen diese tiefe Gewissheit in ihrem Herzen, dass du das verändern möchtest. Herr Jesus, wo immer wir stehen in unserem Glauben, wo immer wir stehen, wir möchten das, was dir wichtig ist, wir möchten, dass es uns wichtig ist, weil wir dich lieben, Herr, weil du uns so wichtig bist. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns führst, Schritt für Schritt. Wir möchten Wahrheit sehen, Wahrheit aus der Bibel und nichts anderes. Hilf uns bitte, Herr, den Weg mit dir zu gehen und hilf uns, offen zu sein, wann und wo immer du uns neue Dinge zeigen möchtest aus deinem Wort. Danke, Herr, dass du da bist und dass du heute noch so lebendig durch dein Wort sprichst, als würdest du heute leibhaftig vor uns stehen. Und danke, dass wir wissen dürfen, auch wenn wir dich nicht sehen können, dass du da bist für uns. In deinem kostbaren Namen beten wir, Herr. Amen.